herzlich willkommen beim Besenwagen. Ihr seid zwar an der richtigen Stelle, aber dieses Mal kommt nicht der Besenwagen, sondern der Schulbus. Wir widmen uns heute dem Frauenradsport 101 nach Popular Demand. Wir haben Nachfragen bekommen, dass wir doch einfach mal bei den Grundlagen anfangen, vor allem jetzt bei den ersten Folgen. Und das tun wir heute. Hallo Lynn, hallo liebe ZuhörerInnen.
Hallo Tanja. Ja genau, mal groben Überblick für alle, die noch gar nicht so drin sind im Frauenradsport und sich sonst meistens nur mit den Männern auseinandersetzen. Dachten wir, geben wir mal einen kleinen Überblick, was da genau alles so läuft, damit auch alle wissen, worüber wir reden.
Genau. Naja, und es ist ja auch, muss man sagen, trotzdem ein großes Feld und auch manchmal ein bisschen undurchsichtig, wenn man nicht in der Bubble ganz tief drin steckt, dann sind manche Dinge ja einfach sehr verwirrend. Also allein schon die Einteilung der Rennniveaus, da kommen wir, glaube ich, gleich noch im Detail drauf. Aber ob da jetzt 1.1, 2.1, 2.2, 1.WWT, 1.Pro steht, das kann ja schon mal verwirrend wirken, wenn man sich damit noch nicht im Detail beschäftigt hat.
Das ist richtig, wobei das sich dann da ja auch nicht so groß von den Männern unterscheidet. Also,
nee, das stimmt.
Wenn man sich deshalb bei den Männern schon nicht auskennt, dann kennt man sich bei den Frauen da auch erst recht nicht aus. Aber
genau, aber da denke ich mir, deshalb wird es, glaube ich, für beide Bubbles wird es auf jeden Fall vielleicht ein paar neue Erkenntnisse oder mehr Verständnis bringen. Und wir sprechen so ein bisschen über die Struktur, über ein paar Fahrerinnen, über die Teams. Dann wurden wir auch gebeten, doch bitte ein infamous Ranking der Jerseys zu machen. Die Jungs machen das ja häufiger, die Männer. Ich habe das früher mit Rick auch immer zur Silvesterfolge gemacht, wenn zumindest schon ein großer Teil der Jerseys draußen war. Und wir widmen uns da jetzt auch einem spezifischen für die Frauenteam.
Genau.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Lynn. Wir sind ja ab und zu mal zusammen auf dem Fahrrad unterwegs. Unser wichtigstes Ziel, sage ich jetzt mal, während der Ausfahrt, weil du fährst an Ruhetagen mit mir, ich fahre nur zum Spaß, ist meistens ein Kuchenstopp oder irgendein Essensstopp. Jetzt sind wir aber manchmal im Bergischen unterwegs und im Bergischen gibt's alles, aber je nachdem, wie weit man ins Bergische fährt, gibt's auf jeden Fall keinen Kuchenstopp. Aber es gibt eine Lösung für dieses Problem.
Ja, wir nehmen den Kuchenstopp nämlich jetzt einfach direkt von Start weg mit, und zwar mit den Glow Kitchen Banana Breads. Da kann man quasi den Kuchenstopp to go machen und entweder auf dem Rad oder für die Genießer auf der Parkbank den Kuchen unterwegs schnabulieren.
Also als ich gestern Radfahren war, habe ich mich auch nämlich auf die Parkbank gesetzt und ganz zufrieden mit Blick übers Bergische Land mein Essen schnabuliert. Das heißt, ich kann es durchaus empfehlen und ich kann durchaus auch das Glow Kitchen Banana Bread nicht nur für Radfahrten, sondern auch für Nachtdienste wärmstens empfehlen. Ihr habt auf jeden Fall nicht nur das, was ihr halt aus Gels kennt, einfach mal schnellen Zucker und Spikes, sondern da sind in 100 Gramm 50 Gramm Kohlenhydrate drin und davon 14 Gramm nur Zucker. Das heißt, es hält auch ein bisschen länger satt und es schmeckt halt auch, muss man sagen, und es schmeckt halt auch richtig gut.
Ja, bei uns zu Hause wurde das Paket auch direkt geöffnet und alle durften mal probieren, haben auch alle für gut befunden. Und ja, für mich ist das auch so ein Punkt, in den Rennen, wir essen nur Gels und Riegel und Pulver und dann im Training ist man auch einfach mal froh, was anderes zu essen. Und da kommt mir das Glow Kitchen Banana Bread auf jeden Fall sehr entgegen und in der kleinen Verpackung halt ideal für die Trikottasche.
Na, und es wäre keine Podcast-Werbung, wenn es nicht auch einen Rabattcode dazu gäbe. Und zwar bekommt ihr mit Besenwagen 20% auf die gesamte Bestellung. Das heißt, stattet euch aus, der Frühling kommt, die langen Ausfahrten kommen und zu den langen Ausfahrten gehören natürlich auch die Kuchenstopps.
Genau, erhältlich ist das auch bei Rewe, Edeka oder Alnatura und Kaufland oder halt direkt über www.glowkitchen.eu.
Aber nichtsdestotrotz, also bevor wir direkt in den Schulbus einsteigen, haben wir trotzdem so eine, würde ich sagen, so einen kleinen Besenwagen-Cruise, weil es sind ja ein paar Rennen doch passiert seit unserer letzten Aufnahme und gar nicht mal so die kleinsten Rennen mit Strade und Trofeo Binder gestern. Dann wisst ihr jetzt auch, wann wir aufnehmen, am 16. März. Gestern ist Binder zu Ende gegangen, letzte Woche Strade. Und da gibt es ja auch so ein paar Dinge, über die man noch sprechen kann. Hast du das Rennen denn live verfolgt oder warst du selber am Trainieren und hast deshalb nur die Zusammenfassung geguckt?
Wir haben tatsächlich unser Training so ein bisschen um Strade rum geplant und haben dann das Frauenfinale im Café geguckt, sind dann nach Hause gefahren, um dann das Männerfinale uns anzugucken. Haben da natürlich alle ganz toll mitgefiebert. Wir saßen dann da mit meinem Bruder, meinem Papa, Max Briese und noch Febe, der Freundin von meinem Bruder, und haben da fleißig geguckt und natürlich dann besonders mit Franzi mitgefiebert als Deutsche, die ja dann auch aufs Podium gefahren ist, was halt mega cool war. Ja, ich glaube, da hat sie allen nochmal gezeigt, was sie wirklich kann. Nicht, dass da jemand dran gezweifelt hat, aber auf dem Niveau aufs Podium zu fahren bei so einem Rennen, weiß ich auch nicht, ob sie sich selber das zugetraut hätte, aber es war sehr, sehr stark.
Definitiv. Ich meine, das Ganze hat natürlich auch ein bisschen eine Vorstory, die einen Einfluss auf das schlussendliche Ergebnis hatte. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein super starkes Rennen und auch ein starkes Finale und natürlich auch wieder krass die Dominanz von FDJ zu sehen. Mit zwei Fahrerinnen in der Top 3 bei so einem großen und einfach wirklich prestigeträchtigen Rennen. Kasia wird zum vierten Mal Zweite, tatsächlich wirklich die ewig Zweite in Strade, und ich glaube, das tut ihr jedes Jahr aufs Neue, beziehungsweise jedes Jahr ein bisschen mehr weh, dass es dann doch irgendwie mit dem Top-Step nicht so ganz klappt. Aber wer weiß, sie hat ja noch vielleicht ein paar Saisons vor sich. Gerne mal hier Feedback, in denen sie sich darum bemühen kann, das Rennen noch zu gewinnen. Aber man merkt immer ihrer Reaktion im Ziel an, dass es ihr doch echt schwerfällt, immer so knapp am großen Erfolg vorbeizuschrammen. Und man muss ja auch sagen, Strade ist einfach wirklich ein richtig spezielles Rennen, auch so ein bisschen wie Roubaix. Ich bin nur einmal da gefahren. Bist du Strade gefahren?
Ja, einmal bin ich auch gefahren. Den Recon habe ich öfter gemacht, weil wir da mit dem Team immer im Trainingslager waren in der Nähe und dann halt immer gemeinschaftlich den Recon gemacht haben. Aber ja, selber gefahren bin ich nur einmal.
Reicht aber auch schon, um so einen ersten Eindruck zu kriegen.
Auf jeden Fall.
Und es ist auf jeden Fall einfach so ein spezielles Rennen, wie gesagt, auch wie Roubaix, weil es einfach nicht dieses, wir fahren nur Straße und wir fahren von A nach B, sondern dieser weiße Schotter, diese Straßen nicht enden wollend dem Horizont entgegen, und einfach auch dieser Kampf in den Gravel rein in Position zu sein, weil man weiß, ansonsten kann das Rennen noch viel schneller vorbei sein. Ist auf jeden Fall ein richtig ikonisches Rennen und natürlich dieses krasse Finale. Also ich glaube, es gibt natürlich schon Rennen, wo man ein Bild vom letzten Kilometer sieht und direkt weiß, wo man ist. Aber da kann man ja wirklich, muss man nur eine Fliese vom Boden sehen und weiß direkt, welches Rennen es sich handelt. Die Vorgeschichte eigentlich, weshalb die Fahrerinnen, die am Ende das Podium unter sich ausgemacht haben, die waren, die es dann am Ende gewesen sind, war natürlich auch ein bisschen so ein kleiner Fauxpas. Ich habe mir heute nochmal die Highlights angeschaut und dann sieht man ja wirklich, dass dieses Führungsmotorrad eben die Fahrerinnen falsch leitet und damit das Rennen auch so ein bisschen für die Führungsgruppe vorbei war.
Ja, ich habe das dann auch gesehen und dann, wir waren so geschockt und verwirrt und wussten überhaupt kurz gar nicht, was passiert. Dann haben sie es nochmal in der Wiederholung gezeigt. Und da muss ich auch sagen, also auf der einen Seite dachte ich mir dann, ja okay, aber das ist so eine Strecke, die hat sich jeder, der da vorne mitgefahren ist, schon so oft angeguckt. Und klar kennt man nicht jede Kurve, aber es war ja auch schon so fortgeschritten im Finale und man kennt ja zumindest alle Gravel-Sektoren und man guckt sich die Anfahrten da auf die Gravel-Sektoren genau an und weiß immer genau, was kommt. Und wie lange da manche auf den Sektor drauf oder auf das Gravel-Stück, was ja kein Sektor war, dann am Ende dann draufgefahren sind, bis sie gemerkt haben, dass sie da falsch sind, fand ich schon erstaunlich, weil manche hast du direkt gesehen, okay, die sind da reingefahren in den Gravel-Abschnitt und haben gemerkt, okay, das stimmt hier nicht und haben direkt gezögert. Aber andere sind ja ewig lang vorausgefahren und dann dachte ich mir sehr, okay, aber da muss ja eigentlich die Streckenkenntnis schon so gut sein, dass du dann schnell genug merkst, dass du falsch abgebogen bist.
Das habe ich halt auch gedacht und irgendwie ist ja auch so ein bisschen immer auch Eigenverantwortung. Also zumindest, ich weiß noch, im Triathlon war das halt immer, man muss halt sich auch selber navigieren. Dass es manchmal bei 180er Puls nicht mehr so gut funktioniert, ist verständlich. Aber wie du sagst, man macht diesen Recon halt so häufig, dass man eigentlich die Strecke im Schlaf, im Kopf durchgehen kann. Deshalb fand ich es auch ein bisschen verwunderlich, aber es ist halt so ein bisschen so dieses Lemminge Syndrom oder Verhalten, dass man einfach so denkt, okay, alle sind dahin gefahren. Genau, weil Pauline zum Beispiel hatte ja wegen Platten Abstand zur Gruppe und die ist ja trotzdem auch da reingefahren. Und ich glaube halt einfach auch so dieses, man glaubt ja dann manchmal der Gruppe und einem Führungsfahrzeug mehr, als man sich selber glaubt.
Ja, und am Ende, ich meine, ja, wenn das Führungsfahrzeug da lang fährt, dann denkt man sich natürlich auch, ja okay, es könnte ja auch irgendwas auf der Strecke sein. Ich meine, manchmal gibt es dann irgendwelche, keine Ahnung,
Klimademonstranten
auf der Strecke. Ja, man weiß nicht, irgendein Unfall oder sowas und dann haben die vielleicht gedacht, okay, wir leiten die Gruppe dann da dran vorbei. Die wissen ja dann auch nicht, was passiert. Deswegen da den Fahrerinnen jetzt die Schuld zuzuschieben, ist auch schwierig, weil wie gesagt, manchmal sind ja auch von außen irgendwie andere Sachen, die da passieren können. Aber ja, diese Situation hat natürlich das Rennen dann total bestimmt, wobei man halt auch sagen muss, die Lücke war ja schon bei einer Minute, glaube ich, zu der Gruppe vorne und klar waren jetzt nicht alle Favoritinnen vorne, aber grundsätzlich ja auch schon viele mit Longoburgini, mit Casia und so und hinten, glaube ich, das einzige Team, was so ein bisschen nicht vorne in der ersten Gruppe vertreten war, war halt SD-Works, auf denen ja dann die ganze Verantwortung lag in dem Moment. Und klar hätte das die Dynamik auch gerade noch in der ersten Gruppe ein bisschen verändert, wenn der Abstand halt kleiner gewesen wäre. Aber ich glaube, es wäre nicht sicher gewesen, dass die von hinten dann noch hätten vielleicht um den Sieg mitfahren können.
Das wäre auf jeden Fall nicht sicher gewesen. Nee, auf keinen Fall. Aber es gibt dem Ganzen natürlich immer so ein bisschen Beigeschmack. Also da ist halt immer so dieses What if. Und das gibt dem Erfolg dann immer so ein Geschmäckle, auch wenn man sagt, okay, wäre nicht sicher gewesen, aber jeder sagt ja dann so, ja gut, aber also was, das, was ja alles überstrahlt hat, war so, ja, die Favoriten wurden falsch geleitet. Und dann klingt es halt immer so, als wäre es the best of the rest gewesen, obwohl das ja Quatsch ist, weil wir, also allein der Fakt, wie gesagt, dass Kasia zum vierten Mal Zweite wurde, heißt ja nicht, dass alle Favoriten offensichtlich falsch geleitet wurden, weil die Frau fährt in diesem Rennen regelmäßig aufs Podium. So. Egal, ob eine Franzi Koch, eine Elise Schabi, die dann auf 1 und 3 geendet sind, sind ja auch keine Fahrerinnen, wo man sagt, ah ja, die können nichts. Und ich meine, wir haben jetzt tatsächlich aus mehreren Gründen schon mehrfach über Franzi gesprochen, weil offensichtlich hat sie bisher eine sehr gute Saison und hat schon einige Ausrufezeichen gesetzt. Und das war ja sozusagen das nächste Ausrufezeichen, was gefehlt hat, um ab jetzt fest mit ihr zu rechnen. Und kleine Side Note, seit heute wissen wir auch, dass wir fest mit ihr im Besenwagen rechnen können. Das heißt, freut euch schon mal. In einer der nächsten Folgen wird Franzi auf jeden Fall hier erzählen, wie es ihr auch mit Strade ging und wie sie das sieht mit der Favoritengruppe, dann können wir ja einfach nochmal aus erster Hand Infos bekommen.
Ja, und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war die Favoritengruppe, wie sie dann überall betitelt wurde, die ja auch nicht nur aus Favoriten besteht, weil wie gesagt, da vorne ja auch schon welche waren, ja die zweite Gruppe auf der Straße. Ja. Also es ist jetzt ja auch nicht, dass die anderen schon abgehängt waren, die erste Gruppe falsch geleitet wurde und die dann sozusagen davon profitiert haben, sondern die anderen waren ja auch schon vorne.
Genau.
Die hatten dann nur Glück, dass dann dadurch der Abstand halt größer wurde und die von hinten auf jeden Fall nicht nochmal rangekommen sind. Von daher denke ich, schmälert das nicht im geringsten die Leistung von denen, die da vorne dann um den Sieg mitgefahren sind. Und
nee, auf keinen Fall. Ich meine eher so die öffentliche Wahrnehmung. Weißt, weil das dann
ja,
so
ja, klar. Ich also habe dann die Sportschau, glaube ich, hat da auch einen Instagram-Post zu gemacht und hat das dann mehr so dargestellt, als wäre jetzt Franzi nur Dritte geworden, weil die anderen falsch gefahren sind. Und das finde ich halt gar nicht. Und dann, also wie gesagt, die ist an dem Tag einfach super stark gefahren. Und klar, dass die Renndynamik dann ein bisschen verändert, aber ich denke, selbst wenn das Rennen anders gelaufen wäre, hätte die da aufs Podium fahren können.
Genau, und vor allem die Renndynamik ist ja nicht nur abhängig davon, ob eine Gruppe falsch fährt, sondern auch einfach so dieses Taktikgeplänkel. Dann sind sich die Leute nicht einig, fahren nicht hinterher und dann bleibt die Lücke bestehen oder wird halt einfach nur ein bisschen kleiner oder wird sogar größer. Ja, steht alles in den Sternen. Jetzt ist das Rennen so entschieden worden, wie es entschieden wurde. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, glaube ich, sowohl für Elise als auch für Franzi, für Kasia. Ja, also es ist immer so schade zu sagen, ah ja, ein viertes Mal Zweite zu werden bei Strade ist ja traurig, weil ehrlich gesagt ist ja auch ein Qualitätsmerkmal irgendwie. Aber ja, ich verstehe natürlich, also dass sie da einfach mal ganz oben stehen will.
Ja, und bei so einem Rennen, da jedes Mal so konstant vorne dabei zu sein, zeigt, glaube ich, schon, was für eine große Fahrerin sie ist, weil wie du gesagt hast, das ist nochmal ein spezielles Rennen, das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, da geht es jetzt darum, wer am schnellsten den Berg hochfährt, sondern halt einfach mit dem Gravel-Sektoren und sowas und der sehr anspruchsvollen Strecke, da dann jedes Jahr da vorne dabei zu sein, wo ja auch Materialversagen und sowas manchmal eine Rolle spielt mit Platten und sowas, die einem aus dem Rennen bringen können, das ist schon, also zeigt schon ihre Klasse, dass sie da immer so dabei ist. Aber ich verstehe es natürlich auch, dass es dann frustrierend ist, wenn man so oft dann so nah dran ist, dann nie wirklich ganz vorne auf dem Podium zu stehen.
Absolut. Ja, und was mich auch so ein bisschen gefreut hat, wir sprechen ja immer irgendwie über diesen Weltmeister-Trikot, Fluch oder Segen, je nachdem. Und jetzt im ganz Speziellen ja mit Magdalene Valliamil, die letztes Jahr ja doch überraschend für viele und auch für sie Weltmeisterin wurde. Und da konnte man ja gar nicht so richtig sagen, wie kommt sie jetzt damit zurecht, in diesem Trikot am Start zu stehen, weil wir waren Teamkollegin. Magdalene zeichnet sich jetzt nicht aus durch das krasseste Selbstbewusstsein der Welt. Und sowas kann einen ja dann auch so ein bisschen erdrücken. Und ich finde aber, dass sie das bisher mega gut macht. Sie ist irgendwie immer bei den Rennen zu sehen. Und ich glaube, dass, also es war vorher auch so, also egal ob jetzt zum Beispiel Lüttich-Bastogne-Lüttich, wo sie ein super Rennen gefahren ist, aber auch bei der Tour, wo sie ganz oft vorne mit dabei war, aber glaube ich immer so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, also weil einfach nicht so der Fokus auf ihr lag. Aber man einfach schon gemerkt hat, dass sie ein richtig krasses Ausrufezeichen setzt, ja auch trotzdem für ihr junges Alter und dass da noch einiges kommen wird. Ich habe das als ich die Tour de France halt im englischen Kommentar kommentiert oder im International Kommentar kommentiert habe, häufiger mal erwähnt, weil es mir eben positiv aufgefallen ist. Aber ich glaube, sonst ist es halt so ein bisschen untergegangen. Und dass sie jetzt aber auch immer so in den punchy Ends von den Rennen dabei ist und auch die Verantwortung übernimmt, wie jetzt auch gestern, dann kommen wir zu Binder gleich, auch in Binder da die Nachführarbeit zu machen, fand ich auf jeden Fall ein sehr positives Beispiel oder positives Zeichen, dass sie diese Verantwortung des Trikots nicht komplett erschlägt.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil mir das auch jetzt wirklich bei allen Rennen, wo sie am Start war, echt krass aufgefallen ist. Klar, ich meine, durch das Weltmeistertrikot wird sie natürlich auch noch viel öfter von der Kamera aufgenommen, weil das natürlich ein Trikot ist, was dann auch auffällt, was die Kameras auch einfangen. Aber es ist schon sehr auffällig, dass sie wirklich immer dabei ist und super stark fährt. Also ich meine, in Strade war sie wirklich bärenstark. Und ihr ist es vielleicht nicht ganz entgegengekommen, dass halt dann das Tempo in der Gruppe dann da ein bisschen rausgefallen ist. Ich glaube, für sie wäre es besser gewesen, wenn das Rennen die ganze Zeit hart geblieben wäre, dass die richtig punchy Riders da am Ende im Schlussanstieg da nicht so viel Reserve, sage ich mal, noch haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall auffällig, dass sie das sehr gut aufgenommen hat, diese Last, sage ich mal, oder diese Verantwortung des Weltmeister-Trikots. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie beflügelt es eher, als dass es für sie irgendwie Druck macht.
Genau.
Man hat so also das Gefühl, ihr hat es so nochmal einen richtigen Push gegeben.
Genau, dieses innere Selbstbewusstsein, das sie vielleicht nicht mitbringt, das kommt jetzt so ein bisschen von außen. Ich glaube dann auch, wahrscheinlich guckt sie manchmal selbst auf ihren Arm und auf ihr Fahrrad und denkt so, ah ja, stimmt, ich bin ja Weltmeisterin. Und das gibt ihr dann nochmal so diesen Extra-Boost. Und ich habe gerade ihr Rennprogramm für die nächsten Monate offen. Also mit Brabant Sepil, Amstel, Flash Wallon, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Giro und Tour. Können wir uns auch, glaube ich, noch auf einiges freuen und ich bin gespannt, was die Saison so bringt und hoffe natürlich auch, wenn wir mal hier einen englischen Gast begrüßen dürfen, dass wir Magdalene auch noch im Podcast als Gast vertreten haben werden und sie ein bisschen mehr von sich erzählen kann, weil sie, glaube ich, einfach noch gar nicht so die Fahrerin ist, für die man so ein gutes Gefühl hat oder über die man irgendwie viel weiß, weil sie eben jetzt doch recht frisch so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat mit dem Weltmeistertitel. Aber ja, dann sind wir eigentlich schon bei Binder. Da lag Schnee. Es war so ganz, also da lag einfach, das Rennen wurde gekürzt, weil einfach so viel Schnee da lag. Diese Bilder vom Rennen, erschreckend. Fand ich. Ich bin überhaupt nicht mehr in diesem Wintermodus und war dann so, boah, das ist ja richtig kalt.
Du hast ja Deutschland rechtzeitig verlassen. Kurze Aufnahmesituation. Ich war bis jetzt die letzten Male immer unterwegs. Jetzt bin ich mal in Köln, da ist Tanja nicht da. Genau. Dass wir uns auch bloß hier nicht über den Weg laufen.
Das wäre schrecklich.
Das wäre schlimm. Es reicht, wenn wir hier alle zwei Wochen mal jetzt miteinander sprechen müssen.
Ja. Ja, ich bin auf Mallorca geflüchtet und habe auch da das perfekt getimt, weil es war ja bisher sehr regnerisch hier und sehr gut in Deutschland. Und jetzt hatte ich noch Sonntag ein bisschen Regen. Nee, ich lüge. Samstag, als wir ankamen, ein bisschen Regen. Gestern war dann schon absolut fahrbares Wetter, nur sehr, 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 sehr windig mit irgendwie so Böen bis 65 km/h. Das hat die ein oder andere Abfahrt etwas unangenehm gestaltet, aber man ist auch gut losgeflogen am Anfang mit Rückenwind. Das war dann schön, irgendwie so nach einer Stunde dann fast ein 36er Schnitt drauf gehabt, auf dem Tacho stehen zu haben. Hat man sich fast an seine Rennzeit zurückversetzt gefühlt. Und jetzt heute, muss ich sagen, Top-Wetter, kurz gefahren. Ich kann nicht klagen, aber in Italien sieht es ein bisschen anders aus und in Köln offensichtlich auch.
Ja, nach den ersten Frühlingsgefühlen, wo wir hier schon kurz gefahren sind, wo man sich dann in der Sonne wirklich die Armlänge runtergezogen hat, weil es so warm war, ist jetzt auf einmal wieder Wintereinbruch. Ich bin vor 2 Tagen bin ich gefahren, danach musste ich erstmal eine halbe Stunde in der Dusche stehen, damit meine Füße wieder auftauen. Da dachte ich mir auch, was ist denn jetzt hier passiert? Aber ja, hier war es dann jetzt wieder eher sehr frisch.
Da freue ich mich, dass ich alles richtig gemacht habe.
Ja, du hast es auf jeden Fall richtig gut getimt, deinen Mallorca-Trip. Bin ich auch ein bisschen neidisch, da wäre ich jetzt auch gerne nochmal, weil hier ist eher unangenehm. Wobei es jetzt für die nächsten Tage wieder ein bisschen besser
ist. Ist, glaube ich, okay, ne? Irgendwie so 15 ja. Grad oder sowas. Ja, also ich wünsche euch natürlich auch in Deutschland gutes Wetter, ne? Aber ich werde jetzt noch ein paar Tage hier auch die Wärme und die Sonne genießen, bis ich dann
ich gönn's dir.
Wieder in den alten Trott ab Montag komme.
Ich gönne es dir. Aber ja, kurzer Wetterausflug zurück zu Trofeo Binder.
Genau, aber der war ja auch sehr stark, das Rennen war sehr stark vom Wetter geprägt, deshalb kann man das auch durchaus mal erwähnen. Ja, was soll man sagen? Die alten Hasen haben das so ein bisschen unter sich ausgemacht. Also was heißt die alten Hasen? Aber eine Anna van der Breggen und auch eine Karl-Heinz Winkels sind ja jetzt trotzdem keine Fahrerinnen mehr, die erst seit gestern in der World Tour unterwegs sind. wogegen man sagen muss für Karl-Heinz Winkels, die das Rennen für sich entschieden hat, war es tatsächlich der erste World-Tour-Sieg.
Ja, und das, also ich habe das dann auch im Kommentar gehört und es hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
Total, die oder?
Ist mein Jahrgang, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Vielleicht ein Jahr älter.
Und ja, und seit Juliane hier im Podcast hatten, wissen wir ja, wie lange du schon Profi bist. Also
ja,
kein Newbie mehr.
Ein Jahrgang
mehr, ne?
Älter ist sie. Und die ist gefühlt für mich schon immer vorne mit dabei und hat ja auch schon viele Rennen gewonnen und so. Aber dass es jetzt tatsächlich ihr erster World Tour-Sieg war, hat mich echt ein bisschen überrascht, aber dafür umso mehr gegönnt und auch sehr sympathisches Interview gegeben nach dem Rennen. Die macht auf jeden Fall einen Eindruck. Ich kenne sie gar nicht persönlich. Aber
ich auch nur von so, also so Mini-Geplänkel, aber nicht so, dass wir uns irgendwie privat viel ausgetauscht haben. Aber sie ist auf jeden Fall eine von den Fahrerinnen, wo man sich freut, wenn sie gewinnt, weil sie irgendwie so eine Grundsympathie mitbringt, finde ich.
Auf jeden Fall. Und ich finde, sie hat es auch im Rennen so souverän gemacht. Ich meine, dann Anna van der Breggen wollte halt dann nicht mehr mit ihr mitfahren. Auch verständlich. Ich meine, die muss ja dann auch irgendwie gucken, wie sie es macht. Die hatte am Ende, hatte sie noch zwei starke Sprinterinnen hinten in der Gruppe mit Blanca Wass, die ja dann auch den Sprint von der zweiten Gruppe gewinnt. Und Kopecky. Das heißt, für die war das ja, sobald sie halt über die Kuppe fährt mit Karlein, klar, dass sie da keine Führungsarbeit mehr macht und sagt, okay, entweder nimmst du mich jetzt hier mit bis ins Ziel oder ich warte halt auf die von hinten und dann fahren die für den Sieg quasi den Sprint aus. Aber da hat sie echt auch gut die Nerven behalten und hat dann auch irgendwie die Verantwortung direkt so angenommen und hat es auch im Interview ganz reflektiert dann gesagt, okay, ich wusste ja, dass Anna dann einfach nicht mehr mitfahren wird bin dann halt quasi weitergefahren und dann kam Mie Ottestad, ich hoffe, das spricht man so aus, von Uno X, ja dann auch wieder von hinten, die sie vorher im Berg abgehängt haben und hat dann da die Führungsarbeit mit übernommen, weil für die natürlich ein Podiumsplatz dann auch alles ist.
Total.
Anders jetzt als für die anderen zwei, wo es vielleicht halt dann auch nur um den Sieg ging.
Es ist manchmal verrückt, dadurch, dass man eben so viele holländische gute Fahrerinnen hat, die sich natürlich dann untereinander ja auch wieder ganz anders kennen. Also manchmal kann man ja so Dinge unterm Radar laufen lassen, wenn man mit Fahrerinnen in der Gruppe ist, die vielleicht die sind nie gegen dich gesprintet und können vielleicht gar nicht so recht einschätzen, so, ja, wer von uns beiden ist denn der Stärkere oder die Stärkere? Wenn man da jetzt aber zwei Niederländerinnen in der Gruppe hat, die sich halt einfach wirklich aus dem FF kennen, also ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so irgendwie bei der deutschen Nationalmannschaft und selbst wenn man jetzt nicht regelmäßig in der Nationalmannschaft eingesetzt war, wir kennen uns dann trotzdem irgendwie alle so gut untereinander, dass man genau weiß, wer wie stark ist und wo man eine Chance hätte und wo nicht. Und deshalb ist es manchmal so eine nochmal eine eigene Dynamik im Rennen, wenn es eben die gleiche Nation ist. Und die Chance, dass es die gleiche Nation ist, ist bei den Niederländerinnen eben relativ hoch, weil es einfach sehr viele Top-Fahrerinnen gibt.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich finde, man muss auch so ein bisschen Anna van der Breggen rausheben aus dem Ergebnis nochmal, weil für alle, die das nicht auf dem Schirm haben und die das nicht verfolgt haben, Anna van der Breggen war eine der größten Fahrerinnen, die es gibt. Und das werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal dann bei den Big Names erwähnen. Und hat dann ihre Karriere beendet und ist dann sportliche Leiterin beim Team SD-Works geworden und hat dann letzte Saison beschlossen, okay, sie versucht es doch nochmal. Und hat nochmal ein Comeback gestartet und das war jetzt auf jeden Fall wieder ein Ergebnis, wo du sagst, okay, sie ist wieder ganz at the top. Also klar ist die letztes Jahr auch gute Rennen gefahren, aber ich finde, das war nochmal ein sehr beeindruckendes Rennen auch von ihr.
Definitiv. Und wie gesagt, also das Comeback war halt einfach, man hat sie dann halt als sportliche Leiterin eingestuft bei SD-Works und dachte, das bleibt jetzt einfach so. Und auf einmal hat sie dann entschieden, jetzt komme ich zurück. Und dann ist sie halt einfach auch mit einem richtigen Bang zurückgekommen. Und um mal kurz ihre Palmares so ein bisschen zu nennen, also da sind einfach 7-mal Flash Ballon gewonnen, 2-mal Weltmeisterin, 4-mal den GC beim Giro gewonnen, Olympische Spiele gewonnen, zweimal Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen, nur Strade gewonnen, Flandern gewonnen, also nur um mal so ein paar Highlights zu nennen. Also die Frau kann tatsächlich sehr gut Radfahren, muss man sagen. Ja, dann haben wir da unser Podium eigentlich auch komplett. Wer mir noch aufgefallen ist in der Top 10, Celia Gheri, die jetzt für FDJ oder seit letztem Jahr für FDJ fährt, die letztes Jahr Weltmeisterin wurde U23 und bei der Tour de l'Avenir, sozusagen die Nachwuchs-Tour de France, auch drei Etappen für sich entschieden hat, die jetzt auch einfach so mit ihrem ersten Top 10 so ein bisschen Ausrufezeichen der nächsten Generation gesetzt hat. Und Letizia Borghesi, die beste Italienerin im Team, im Rennen wurde als Fünfte, die ja letztes Jahr Zweite war in Roubaix und damit, glaube ich, auch so ein paar Leute überrascht hat, jetzt von IF zu AG Insurance gewechselt hat. Und ich habe so das Gefühl, der Wechsel hat ihr ganz gut getan, weil sie bei IF manchmal nicht so die Chancen bekommen hat. Und da bin ich auch gespannt, was wir zum einen bei Roubaix sehen, weil oft ist es ja doch so, dass Roubaix so ein spezielles Rennen ist, dass es wieder immer ähnliche Fahrerinnen sind, die im Finale sind. Gut, wir gucken noch nicht auf so eine lange Zeit zurück, aber bei den Männern kann man das zumindest sehen. Und da bin ich gespannt, was wir da noch zu sehen bekommen in den nächsten Monaten von der Frau Borghesi.
Ja, die hat sich auf jeden Fall stark entwickelt nochmal. Und die ist ja bei Strade auch sehr gut gefahren. Ist dann da ein bisschen unglücklich so halb gestürzt in die Zuschauer gefahren und musste dann über die Leitplanke wieder zurück auf die Straße klettern. Aber ja, ich denke, die muss man auch im Auge behalten. Da könnten noch gute Ergebnisse kommen. Und auf Italiener nochmal so ein bisschen zu sprechen. Ich meine, es ist jetzt kein italienisches Team, aber da sind viele gute Italienerinnen im Team. Bei UAE, die Italienerin mit Gasparini, Persico, Longoborghini und dann eben die Holländerin Swinkels, die dann das Rennen am Ende gewinnt, die waren extrem beeindruckend als Team. Ich meine, die sind da die Attacke dann mit drei Teamkolleginnen gefahren, mit Persico, Gasparini und Caroline und sozusagen Longoborghini, die dann noch in der Gruppe dahinter war, und die haben das so dominiert und sind das dann von vorne gefahren mit Persico und Gasparini, um da Caroline in den Berg oder in die Berge reinzufahren, um die Lücke aufzumachen. Und da muss man auch noch mal Trofeo Oro ein bisschen
genau, das wollte ich nämlich ausheben.
Da sind ihnen dann, das ist so ein 1.1-Rennen am Tag nach Strade. Da sind die mal kurz durchmarschiert und haben da 1 bis 4 gemacht und waren, glaube ich, zu 5 oder zu 6 dann insgesamt in den Top 10.
Zu 6.
Also da hatte wirklich gar keiner eine Chance gegen die. Die haben da ein bisschen mit den anderen gespielt. Also das ist schon sehr beeindruckend, wie die da gerade durch Italien marschieren.
Auf jeden Fall beeindruckend. Sowohl UAE als auch FDJ als Teams. Es bleibt spannend, denn wir haben ja auch ein paar große Rennen, die jetzt kommen. Aber da kommen wir gleich hin. Jetzt fangen wir erstmal, glaube ich, an mit unserem Deep Dive in Frauenradsport.
Perfekt.
Beziehungsweise so deep ist es gar nicht, sondern wir graben einfach mal
so
die Basics ab eigentlich. Ja, ne?
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Riesenwagen FAM wird von Morten angeschoben und du bekommst mit uns 20% auf alles von Morten Hydrogel Technology, außer B-Cup, mit dem Code BESENWAGEN20. Mehr Infos gibt's in unseren Shownotes.
Ja, du hast eigentlich schon gesagt, vieles unterscheidet sich gar nicht so krass zum Männerradsport, zumindest was die Grundstruktur angeht.
Mittlerweile.
Mittlerweile.
Noch nicht so lange, aber mittlerweile.
Genau. Aber gerade die Einteilung der Rennen, du hast gerade auch schon genannt, als wir Trofeo Oro 1.1 Rennen. Also was hat es denn mit diesen Zahlen auf sich, Lynn?
Ja, das sind die verschiedenen Rennkategorien. Da gibt es dann auch verschiedene Bestimmungen, was die Ausrichter dann für die einzelnen Kategorien sozusagen bieten müssen. Ich glaube, Preisgelder und sowas ist da auch alles festgesetzt von der OCI. Da gibt es ein großes Reglement. Aber ja, grundsätzlich ist das so ein bisschen, mit was kann man das vergleichen? Die einzelnen Ligen im Fußball ist, glaube ich, schwierig, das so zu vergleichen, weil am Ende sind das ja immer die gleichen Fahrerinnen. Es geht dann halt, die World Tour Rennen ist quasi so das Nonplusultra, das oberste, wo dann halt auch alle World Tour Teams, die großen Teams am Start stehen. Und je kleiner die Rennen werden, desto weniger von den großen Teams stehen am Start und mehr von den kleineren Teams. Und bei den kleineren Rennen, bei den Punkt-2-Rennen dürfen dann auch so Club-Teams am Start stehen, die halt kein UCI-Team sind und so. So unterteilt sich das ein bisschen.
Ja, ich glaube, der Vergleich mit Fußball ist trotzdem gar nicht so schrecklich, weil man kann ja dann irgendwie sagen, so, es gibt dann halt ein, oh Gott, jetzt komme ich mit Fußballwissen, aber dann gibt es halt irgendwie so ein Pokalspiel, wo dann einfach kleinere Teams innerhalb Deutschlands mit großen Teams wie Bayern und Wolfsburg und was weiß ich was, um den Titel spielen. Und da gibt es ja dann trotzdem auch manchmal Überraschungsgewinne oder dass einfach überraschend kleinere Teams in die Viertelfinals einziehen. Dann gibt es halt die Bundesliga, wo man eigentlich weiß, okay, es gibt internationale Spieler, die innerhalb dieser Liga gegeneinander spielen. Und dann kann man sich dann innerhalb der Ligen der einzelnen Länder, das ist jetzt, glaube ich, der größte Unterschied, aber innerhalb der Ligen kann man sich dann halt noch für eine Euroleague und eine Champions League qualifizieren und das sind dann halt die Top-Teams nochmal untereinander. Und da würde ich dann halt sozusagen sagen, okay, die World Tour ist so ein bisschen die Champions League, für die man sich qualifizieren muss, mit zum Beispiel Weltranglistenpunkten und natürlich aber auch Vorgaben, die es an die Teams gibt. Da kommen wir gleich dazu. Und deshalb würde ich schon sagen, man kann es so ein bisschen vergleichen, auch wenn es jetzt nicht identisch ist. Aber ich glaube, wenn man sonst jetzt keinen reinen Bezug dazu hat, dann würde ich die World Tour mal die Champions League des Radsports nennen.
Ja, genau, das passt, denke ich, ganz gut als Vergleich. Und am Ende ist es dann auch, finde ich, schwierig, die Rennen danach, die World Tour Rennen sind so das Beste, was es gibt, aber alles, was danach kommt, finde ich auch immer ein bisschen variabel sozusagen, das zu sagen, okay, das ist jetzt ein besseres Rennen, weil das ist ein 1.1-Rennen oder ein 1-Punkt-Pro-Rennen und das ist halt schlechter, weil das ist nur 2.2, weil am Ende kommt es immer ein bisschen drauf an, wer dann am Ende am Start steht.
Genau, ja.
Da sind die manchmal die kleineren Rennen fast mehr wert, wenn man die gewinnt, je nach Fahrerfeld, was da dann zusammenkommt.
Absolut, aber also so man weiß halt bei den World Tour Rennen, dass eigentlich alle Top Teams am Start stehen.
Ja, das ist immer das Nonplusultra. Ja,
genau, und wie der Kader dann zusammengesetzt wird, das entscheiden dann die Teams. Aber grundsätzlich weiß man dann halt schon, die stehen da, weil man kann zwar dann auch auf World Tour Starts verzichten, weil es einem zum Beispiel zu viel Aufwand ist, irgendwie von Frankreich nach Norwegen zu fahren mit Teambus und allem Kladderadatsch, aber dann muss man Strafen bezahlen. Deshalb grundsätzlich kann man eigentlich davon ausgehen, dass bei World Tour Rennen alle World Tour Teams am Start stehen und damit die Rennen eigentlich am besten besetzt sind, weil natürlich in World Tour Teams die Top-Fahrerinnen einfach eingekauft werden, zum einen wegen der Weltranglistenpunkte und natürlich, weil es einfach Sinn ergibt, als Top-Fahrerin in einem World Tour Team zu fahren, denn World Tour Teams haben natürlich auch ein paar To-Dos abzuhaken. Das fängt bei einem sehr wichtigen Punkt an, nämlich einem Mindestlohn, der auch Jahr für Jahr eigentlich steigt. Also als die World Tour, ich muss gerade überlegen, wann gab es die World Tour in der Form mit Mindestlohn zum ersten Mal? Ich glaube 2019 oder 2020? 2020, ne?
2020 ist die 2020. World Tour ins Leben gerufen worden.
Und da ging es los mit einem Mindestlohn von 24.000 ungefähr. Da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Jetzt wird es doch ein bisschen nerdy hier. Zwischen Angestelltenfahrerin und Self-Employed Rider, weil natürlich der Self-Employed Rider hat noch seine ganzen Sozialabgaben zu machen, dementsprechend sind die Gehälter höher. Und dann gibt es eben Länder, in denen Fahrerinnen angestellt sein müssen, wie zum Beispiel Spanien, Holland, Frankreich, wo einfach klar ist, das Team macht auch die Sozialabgaben und zahlt dem der Fahrerin dementsprechend nur einfach ein festes Gehalt. Und die sind dann niedriger, weil das Team eben die in Anführungsstrichen Belastung der Sozialabgaben hat. Und jetzt mittlerweile liegen die ungefähr bei Angestelltengehältern bei rund 38.000 und bei selbstständigen Gehältern bei 62.000. Also das hat sich jetzt schon in den letzten Jahren gesteigert. Aber ich sag mal so, ein Mindestgehalt ist halt trotzdem, das ist okay, aber damit macht man jetzt auch keine großen Sprünge, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, okay, also, auf jeden also ich meine, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Start, weil
auf jeden Fall
gab es das halt gar nicht.
Genau, es ist ja
und
immer.
Und steigert sich ja auch langsam.
Total.
Und mittlerweile gibt es auch ja schon viele, die halt deutlich mehr verdienen als das Mindestgehalt. Klar wird es auch noch viele geben in der World Tour, die für Mindestgehalt fahren. Aber man kann zumindest davon, wenn man in der World Tour fährt, kommt auch ein bisschen darauf an, in welchem Land man lebt, weil unterschiedlich teuer in den einzelnen Ländern zu leben. Aber man kann da grundsätzlich erstmal von leben, was ja schon mal ein guter Start ist, weil das war halt einfach vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, da gab es sowas halt nicht. Es gab halt World Tour Rennen, die gibt es seit 2016. Diese Rennkategorie oder diesen, damals gab es auch noch ein Trikot immer für die Leaderin. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. Das haben sie komplett rausgenommen. Aber diese Rennserie gibt es halt seit 2016. Aber damals sind halt die meisten von denen, die halt da gefahren sind, halt nebenbei noch arbeiten gegangen, weil es diese Gehälter noch gar nicht so gab. Und das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall extrem krass entwickelt. Und das ist ja auch noch stetig steigend. Also von daher, denke ich, machen wir da auf jeden Fall schon einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung. Und neben den World Tour Teams gibt es ja jetzt auch mittlerweile die Pro Conti Teams oder die Pro Tour Teams, wo es ja auch schon ein Mindestgehalt gibt, der halt geringer ist. Bei Angestellten liegt der bei 20.000. Und also es werden ja jetzt Schritte dahin gemacht, sage ich mal. Und von daher denke ich, sind wir da schon mal auf einem ganz guten Weg. Klar ist noch einiges zu machen, wobei das Mindestgehalt bei den Männern auch mittlerweile gar nicht mehr so viel höher ist.
Höher ist, ja.
Das ist jetzt Lügen. Ich weiß nicht genau, wo es bei den Männern liegt, aber.
Also 2022 war es bei den Männern auch 62.000. Also falls sie nicht erhöht haben, dann müsste es jetzt eigentlich fast identisch sein. Man muss aber sagen, um mal trotzdem ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Geld oder wie viel Budget so ein World-Tour-Team hat. Also im Schnitt hat so ein Frauen-World-Tour-Team so 4 bis 5 Millionen Budget im Jahr. Natürlich ist es dann auch wieder ein krasser Unterschied, ob es jetzt ein kleines Team ist oder ein großes Team. Und dann kommt man halt auf diesen 4 bis 5 Millionen Schnitt. Das heißt, manche werden halt eher 10 haben, manche halt eher 2. Aber so ein Männerteam hat halt eher so, ja, sagen wir mal, 30 Millionen als Budget. Ja, gut, also
die
das sind einfach
ja auch deutlich größer.
Genau, es sind größere Teams, es sind viel mehr Staff und natürlich werden trotzdem auch größere Gehälter an die Topfahrer ausgezahlt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, nochmal so für ein paar Hard Facts, es gibt bei den Frauen jetzt 14 World Tour Teams und 7 Pro Conti Teams und dann halt noch, keine Ahnung, ich habe ChatGPT gefragt, weil ich konnte das nicht zählen auf der UCI-Seite. 40 bis 50 Kontinentalteams auf der ganzen Welt verteilt. Und dann in den Teams sind immer zwischen 10 und 20 Fahrerinnen so ungefähr. Wobei den Männern ja dann 30 Fahrer pro Team sind. Was natürlich dann auch viel höhere Kosten gibt, viel mehr Rennen, die sie dann am Ende fahren. Aber klar, da ist also noch ein extremer Unterschied.
Genau, aber es geht auf jeden Fall, ja, ich meine, ich glaube, wir beide sind jetzt noch in der Zeit im Radsport gewesen, wo es eigentlich wirklich eher so ein Taschengeld war, für das man gefahren ist. Und jetzt kann man einfach sagen, oder dann konnte man einfach auch die letzten Jahre sagen, okay, man kann davon gut leben und kann halt einfach trotzdem sein Hobby zum Beruf machen, was ja trotzdem auch eine ziemlich cool ist. Und je nachdem, man muss halt immer schauen, mit welcher Sportart man das vergleicht. Also jetzt während den Olympischen Spielen oder während den Winterspielen hat man ja auch mal gesehen, gerade im Wintersport, wie schwierig das ist, dass AthletInnen sich diesen Sport überhaupt finanzieren können. Und was dafür Tricks angewandt werden, um irgendwie sich diesen Sport halbwegs professionell und halbwegs heißt dann oft auch dann einfach nur das halbe Jahr über oder eben mit Bundeswehr-Support. Also ich meine, da bist du ja auch, kennst du dich ja auch gut aus. Deshalb, es braucht manchmal schon einfach noch ein bisschen mehr, aber die Richtung der letzten Jahre stimmt auf jeden Fall. Würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Entwicklung gerade sind extrem, wie gesagt, wenn ich das vergleiche zu dem, wo ich halt angefangen habe und Profi geworden bin, zu jetzt ist es ein ganz extremer Unterschied. Und klar, es gibt genug Sportarten, die verdienen viel mehr, aber es gibt auch genug Sportarten, die verdienen viel weniger.
Genau.
Und die sind halt eben auf so Förderstellen auch angewiesen von der Bundeswehr, von der Bundespolizei oder Landespolizei. Und da ist der Radsport auch mittlerweile dann sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eigentlich so, dass die meisten, die zumindest in der World Tour fahren, halt autark quasi von dem Sport leben können.
Und man
sich
hat
da
halt
nicht noch über andere Stellen mitfinanzieren müssen.
Genau. Und man hat halt auch trotzdem so eine gewisse Sicherheit mit den Teams, weil das ist zum Beispiel auch ein Grundanspruch der UCI an die World Tour Teams, dass sie eine Bankgarantie hinterlegen müssen. Das heißt, selbst wenn ein Team zumindest noch Gehälter bezahlen kann, selbst wenn das Team insolvent ist. Und damit hat man natürlich irgendwie so doch deutlich mehr Sicherheit als andere Sportarten, wo man weiß, okay, ich muss mich irgendwie Jahr für Jahr um meine Sponsoren kümmern. Klar hat man auch mal Einjahresverträge und muss sich Jahr für Jahr um einen Vertrag kümmern. Aber wenn man dann diesen Vertrag unterschrieben hat, dann hat man halt auch einfach erstmal das Wissen, okay, ich kriege jetzt einfach mein monatliches Gehalt vom Team und kann mich einfach komplett auf den Sport konzentrieren. Und ich muss jetzt nicht noch nebenher Sponsorenverträge aushandeln, mich einfach umschauen und um das alles kümmern, weil das macht dann eben doch das Team für einen.
Ja, auf jeden Fall. Da hat man halt einfach so eine gewisse Planungssicherheit, zumindest für die Zeit, wo man die Verträge hat. Was ja dann bei anderen Sportarten, wo es halt viel über Preisgelder geht und so, halt ja dann gar nicht so ist. Und Preisgelder sind, also ich sehe die immer eher so als so ein Bonus an. Man plant die nicht so fest ein in sein Budget, sage ich mal, was man so zur Verfügung hat im Monat, aber man freut sich immer, wenn was extra kommt.
Ja, voll. Vor allem ist es ja auch dann das Lustige daran, dass Rennen sehr verzögert Preisgelder ausbezahlen. Und dann kriege ich jetzt dann teilweise noch so Preisgelder, also letztes Jahr habe ich dann noch so Preisgelder ausbezahlt bekommen von 2022, weil die Rennen dann halt erst so spät die Preisgelder auszahlen. Und dann kriegt man auf einmal so ein Preisgeld überwiesen und denkt sich so, ach, ist ja nett, da freue ich mich aber. Also
aber
das ist immer ganz witzig
hier eigentlich.
Aber man sollte nicht damit fest planen, weil es kann auch erst in 3 Jahren kommen.
Ja, das ist richtig. Also noch nicht, man kann es nicht direkt ausgeben.
Nee, auf keinen Fall.
Aber es ist quasi wie eine Geldanlage, also Rücklage, irgendwie so.
Genau, es ist so ein bisschen wie so eine Winterjacke, wo man dann im nächsten Winter reingreift und so 20 Euro findet. So sind Preisgelder
genau.
im Frauenrad.
Und freut sich so ein bisschen.
Genau, ja.
Wobei die auch, das sind auch manchmal nur 20 Euro, die dann da kommen. Also
genau, das
bei so kleineren
auch
Rennen und so, da werden ja dann, die Preisgelder werden ja dann auch immer im Team aufgeteilt. Da hat auch jedes Team so ein bisschen andere Regelungen, glaube ich, wie sie das machen. Manche Teams teilen es durch 7. Das heißt, jede Fahrerin kriegt quasi 1/7 und 1/7 wird an den Staff verteilt. Bei anderen, die kriegen 10% der Staff oder 20%. Das macht, glaube ich, jedes Team so ein bisschen für sich aus. Aber ja, wenn dann halt eine vom Team dann irgendwie 10. wird bei einem kleineren Rennen, wo es dann eh schon nicht so viel Preisgeld gibt und das dann auch noch aufgeteilt wird, dann gibt es dann noch Abgaben und dann bleibt echt nicht mehr so viel übrig. Dann denkt man sich auch so, ja, da, also ist nett, aber kann ich jetzt einmal von Kaffee trinken gehen und dann ist auch schon wieder weg.
Ja. Ja, also ist, auch da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Aber ich erinnere mich dran, dass in Gent-Wevelgem 2019 war das, glaube ich, da war so ein riesiger Aufschrei, weil irgendjemand bei Insta gepostet hat, was eigentlich die Frauen gewinnen, was die Männer gewinnen. Und das waren, glaube ich, irgendwie so 370 Euro bei den Frauen und 16.000 bei den Männern. Nagelt mich jetzt nicht fest auf den genauen Zahlen. Aber so in der Range war es. Und ich erinnere mich dann auch noch, dass Alexis dann das Rennen gewonnen hat und einen Staubsauger gewonnen hat. Und das war einfach so total aus der Zeit gefallen. Also das hat sich einfach irgendwie sehr falsch angefühlt. Und da ist jetzt doch ein bisschen mehr Awareness da, dass das dass man das 2026 besser nicht mehr machen sollte.
Ja, da muss man auch, glaube ich, mal einen Shoutout an das Team Lidl Trek geben, damals noch Trek Segafredo. Die haben, als es so angefangen hat, auch mit dem Frauenteam bei denen im Team und so, haben die Preisgelder vom Team aus aufgestockt. Also wenn wir quasi das gleiche Rennen, die Frauen wie die Männer gefahren sind, und bei den Männern gab es halt für Flandern 25.000 oder sowas für den Sieg und für die Frauen gab es halt 1.000, dann hat halt Lidl die Differenz oder Trek damals, Lidl war da noch nicht im Team, aber Trek dann die Differenz halt quasi bezahlt und ist für die Fahrerinnen ausgeglichen, was auch, glaube ich, ein großes Statement war. Und jetzt ist es bei vielen Rennen noch angeglichen, aber ich weiß das auch noch, wenn man kriegt halt immer so ein Roadbook und bei manchen Rennen, wo es halt dann quasi ein Männer- und ein Frauenrennen gibt, gibt es dann ein gemeinsames Roadbook. Dann ist quasi die erste oder die eine Hälfte ist dann quasi alles übers Männerrennen und die andere Hälfte alles übers Frauenrennen. Und wenn man dann die beiden Seiten vom Preisgeld aufschlägt und halt sieht, dass die Frauen halt ein Zehntel von dem kriegen, was die Männer kriegen, denkt man sich auch so, nee, ist ja nett. Man hätte ja, also, dass es ein bisschen weniger ist, okay, also kann ich ja auch noch verstehen mit der ganzen Historie und so. Wobei mittlerweile finde ich, ist es auch gerechtfertigt, das einfach gleich zu machen. Aber so ein Zehntel fand ich dann manchmal schon ganz schön respektlos.
Ja, durchaus. Ich muss mich aber korrigieren, es war Drenthe und nicht Gent-Wevelgem, dass Alexis gewonnen hat. Um hier nicht alles Negative auf Gent-Wevelgem umzuwandeln. Genau, und da auch Shoutout an IF, weil damals, als IF ein Frauenteam gemacht hat, hat IF auch gesagt, wir wollen nicht, dass die Frauen ein geringeres Mindestgehalt haben als die Männer und haben das sozusagen aufgestockt auf das Männer-Mindestgehalt. Ich glaube, Liv hat das auch damals schon gemacht. Oder Liv Jaco Alula damals war es, glaube ich. Und das fand, also das war natürlich auch schon einfach so ein Schritt in die richtige Richtung und hat natürlich auch so ein bisschen den Druck erhöht auf andere Teams. Gleichzeitig, und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen das Gegenargument, man kann natürlich auch nicht forcieren, den Sport schneller wachsen zu lassen, als er eigentlich wächst. Und man kann natürlich damit auch Teams kaputt machen, die eben gar nicht so viele Sponsoren generieren können oder so zahlungskräftige Sponsoren, um eben dieses Budget für Fahrerinnengehälter auch dann zu haben. Und das war am Anfang auch einfach so ein bisschen ein Problem, dass überhaupt die Budgets da waren, um Fahrerinnen zu bezahlen. Dass es natürlich gerechtfertigt ist, die Fahrerinnen so zu bezahlen, auf jeden Fall. Aber es kann natürlich auch den Sport kleiner machen, weil halt Teams, die sich von Jahr zu Jahr über Wasser gehalten haben oder versucht haben, über Wasser zu halten, auch dann die Segel gestrichen haben und gesagt haben, das können wir jetzt einfach nicht mehr leisten.
Ja, voll. Und das fand ich auch immer ein bisschen schwierig, das so zu beobachten, weil klar freut man sich über jede Entwicklung, die der Frauensport halt so nimmt und dass sich das also so krass gemacht hat in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite dachte ich mir manchmal auch so, oh, es geht ganz schön schnell und es müssen halt auch alle mitkommen. Also es bringt halt nichts, wenn die Top 5 Teams da voranschreiten und alle hinterher kämpfen dann quasi. Und gerade auch so das, was von unten kommt, die Basis, muss halt auch irgendwie mitgenommen werden, weil ansonsten bricht das Kartenhaus halt irgendwann zusammen und das ist, glaube ich, auch immer noch ein Punkt, wo halt alle Beteiligten, auch so die UCI von oben halt so ein bisschen aufpassen muss, dass es halt einfach langfristig auch wächst und auch in der Basis und nicht nur die Spitze, sondern halt auch von unten was nachkommt, weil es bringt halt nichts, wenn die Ersten immer besser werden und immer höher gehen und von unten bricht es alles zusammen.
Ja, absolut. Also man muss halt auch aufgucken, dass die Schere nicht zu weit aufgeht. Und ich würde sagen, der Sport sorgt jetzt aber halt auch selber dafür, dass Sponsoren natürlich immer mehr Interesse haben, einfach weil man merkt, wie interessant es ist, auch wenn man sich jetzt wieder die Bilder von Strade angeschaut hat, wie viele Leute an der Strecke standen und wie publikumswirksam die Rennen sind und wie viele Leute sich die Rennen anschauen wollen und natürlich auch ihr als HörerInnen da draußen, die sich nicht nur Podcasts über Männerradsport, sondern auch Podcasts über Frauenradsport anhören, seid ein Teil dessen, der dafür sorgt, dass der Frauenradsport wächst und damit auch eben die Gehälter der FahrerInnen und damit eben auch die Leistungsdichte und die Leistung an sich.
Ja, auf jeden Fall. Und da geht es dann um Präsenz vor Ort, aber auch ja auch so um Fernsehzeit und sowas, die ja da auch extrem entscheidend ist, weil das ist das am Ende, wofür auch die Sponsoren dann bezahlen, dass sie da auch im Fernsehen präsentiert werden und eine große Reichweite haben. Und das war auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt einfach für die Entwicklung, dass halt jetzt viel mehr Rennen halt einfach live übertragen werden. Meiner Meinung nach noch nicht lang genug. Also es wäre auch schön, wenn sie einfach schon mal ein bisschen früher einsteigen, weil dann die Männerrennen werden halt oft von Start bis Ende gezeigt und die Frauenrennen dann nur die letzte Stunde oder die letzten anderthalb Stunden, wobei unsere Rennen halt ja viel spannender sind, auch schon am Anfang, weil die halt einfach nicht so geplant sind wie die Männerrennen, wo dann meistens die Spitzengruppe des Tages rausfährt und dann ja die Helfer fahren das Loch dann quasi zu und das ist alles genau getimt, wann die Spitzengruppe wo eingeholt wird und so. Deswegen, das wäre noch ganz nett, wenn da die Fernsehbilder einfach ein bisschen früher anfangen würden.
Definitiv, weil es weiß ja niemand, also es weiß ja keiner, wie spannend die Rennen sind, weil wenn man sich die Übertragung
nicht... kann keiner
also
sehen.
Ja wirklich, weil du kannst dir das im Fernsehen nicht anschauen. Wenn du an der Strecke stehst, bekommst du es ja auch nicht mit, weil du immer auch nur eine Momentaufnahme hast des Rennens. Das heißt, also wir wissen es, ja. Also wir Fahrerinnen oder Eckfahrerinnen
können euch das auf jeden Fall sagen.
Es passiert viel und ist immer sehr, sehr spannend. Man müsste es nur sehen können. Definitiv.
Und da kann man gleich auch, glaube ich, nochmal in dem Rahmen nochmal so ein paar Unterschiede auch zum Männerpeloton sozusagen rausheben, weil bei uns die Rennen sind halt deutlich kürzer in der Regel. Also unsere Rennen sind halt so zwischen 100 und 170 Kilometern, beziehungsweise die Eintagesrennen so 130 bis 170, aber bei Rundfahrten gibt es dann auch so Etappen, die ab 100 Kilometer anfangen. Und es starten halt nur 6 Fahrerinnen pro Team, wohingegen bei den Männern halt ja 7 starten. Dadurch ist das Feld halt auch deutlich kleiner. Immer so zwischen 120 und 150 Fahrerinnen und bei den Männern sind es halt 180, was die Rennen halt viel, viel unvorhersehbarer macht, finde ich noch. Also mittlerweile ist es schon strukturierter geworden als früher noch, würde ich sagen.
Absolut.
Aber trotzdem passiert viel mehr Unvorhersehbareres als jetzt bei den Männern, wo es dann doch gerade wenn die großen Fahrer, sag ich mal, am Start stehen, doch sehr berechnet immer von Start bis Ende ist.
Ja, geh ich absolut mit. Wenn wir noch kurz, weil das haben wir gerade eben kurz besprochen, also nochmal zu diesen Zahlen, diese verwirrenden 1.1, 1.2. Also die erste Zahl steht sozusagen für die Rennart. 1 ist dann ein Tagesrennen, 2 ist dann ein mehrtägiges Rennen oder Etappenrennen. Und die zweite Zahl, beziehungsweise das zweite Wort, ja manchmal, steht einfach für das Niveau des Rennens und dementsprechend sind eben die Rennen eingestuft. Also zum Beispiel als Beispiel jetzt für 1 Punkt World Tour Rennen wäre halt dann sowas wie Roubaix oder Lorient, also dieser große Klassiker in Frankreich. Und ein 2-Punkt-World-Tour-Rennen wäre dann sowas wie Romandie oder die Tour de France einfach. Und als Beispiel jetzt für ein 1.1-Rennen wäre zum Beispiel sowas wie Durango Durango. Und so sind die Rennen eben unterschiedlich gestaffelt und damit kann man es einschätzen. Aber wie du gerade eben schon richtig angemerkt hast, meistens muss man sich dann, um zu verstehen, wie das Rennen besetzt war, einfach die Startliste anschauen. Und dann ist man manchmal gerade mit Kombinationen wie jetzt Trofeo Oro und Strade Bianche überrascht, weil einfach dann der gleiche Kader, der Strade gefahren ist, eben am nächsten Tag das zweite Rennen auch fährt.
Ja, genau. Das nochmal gut zusammengefasst. Ja, ich finde, wir können nochmal so ein bisschen kurz die Highlight-Rennen so ein bisschen aus dem Kalender hervorheben, die sich halt mittlerweile gar nicht mehr von den Männerrennen unterscheiden.
Ja.
Weil es jetzt einfach so gut wie alle oder alle großen Rennen, die es bei den Männern gibt, auch mittlerweile für Frauen gibt. War nicht immer so, aber nach und nach sind da alle mitgezogen und veranstalten jetzt auch Frauenrennen. Das heißt, es gibt bei uns auch die Vuelta, den Giro und die Tour de France. Kürzer als bei den Männern, sind für uns keine 3 Wochen Rundfahrten. Meistens zwischen 8 und 10 Tagen. Das variiert auch ein bisschen. Die Tour hat sich jetzt immer gesteigert. Eigentlich war immer der Giro, glaube ich, die längste von denen.
Ja, mit 10 Tagen. Das muss
also
man
damals,
eigentlich auch
als
noch
ich gefahren bin, auf jeden Fall.
Ja, und das muss man eigentlich auch noch erwähnen, weil du gerade eben auch gesagt hast, bei den Rennen gibt es natürlich immer unterschiedliche Ansprüche an die Rennveranstalter. Da ist auch ein großer Punkt eigentlich die Sichtbarkeit, also die Übertragung. Und da war früher beim Giro immer mal wieder die Diskussion, weshalb denen dann auch mal der World Tour Status aberkannt wurde, weil die es halt nicht hingekriegt haben, die Rennen zu übertragen. Und auch da ist es wieder so ein Ding, man muss ja froh sein, wenn Leute Rennen machen und große Rennen machen. Und muss halt aufpassen, dass man denen das Leben nicht noch schwerer macht, als es eigentlich ist. Aber natürlich funktioniert nur über Sichtbarkeit auch irgendwie ein Wachstum und eine mediale Aufmerksamkeit und eben auch die Möglichkeit der Teams zu Sponsoren zu sagen, guckt mal, ihr könnt den Namen auf dem Trikot sehen, ihr könnt das auf dem Podium sehen, wenn das überhaupt erstmal übertragen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, das war auch zu der Zeit, finde ich, ein bisschen schwierig. Ich meine, mittlerweile hat sich das alles so entwickelt, wo man sagen muss, okay, aber damals war es so noch in der Aufbauphase noch mehr. Und da dann zu sagen, okay, ihr dürft hier quasi nicht mehr unter dem Status fahren, weil ihr nicht alle Kriterien erfüllt. Da dachte ich mir dann, seid doch froh, dass sie halt solche Rennen für uns veranstalten,
ja.
Und macht es denen nicht noch schwerer, als sie sowieso schon haben. Aber der Giro hat es ja gut verkraftet und sind noch da und es ist immer ein cooles Rennen, wo ich auch
definitiv
gerne gefahren bin. Also hatte ich eine gute Zeit.
Und ich glaube auch einfach übertragen hat sich auch ein bisschen vereinfacht mit Kameratechniken und überall verfügbarem Internet. Hat es jetzt trotzdem einfach, ist es ein bisschen leichter geworden, als es früher war, wo das dann einfach, es gab ein Kameramotorrad und das war's. Da ist ja einfach die Qualität ungemein gestiegen.
Ich weiß noch, früher, da hat man dann immer irgendwelche Rennen dann auf YouTube noch irgendwie gucken können. Dann hat man erstmal ewig gesucht, bis man da irgendeinen Link gefunden hat. Und dann gab es immer ein Kameramotorrad, was so gewackelt hat, da ist einem immer schon schlecht geworden vom Zugucken.
Ja.
Und hat dann da versucht, irgendwas zu erkennen. Von daher, das hat sich stark gebessert. Man kann das jetzt richtig gut alle Rennen verfolgen.
Ja, vor allem war das auch für mich der einzige Grund, Twitter zu haben. Jetzt habe ich keinen Twitter mehr. Das heißt ja auch gar nicht mehr Twitter. Aber das war einfach so, da konnte man halt immer noch Frauenrennen verfolgen. Das war dann einfach immer so, dann hat man halt wie so einen Live-Ticker bekommen und wusste dann, wem man folgen muss, um einfach die aktuellsten Ergebnisse oder den aktuellsten Rennverlauf zu haben.
Ja, Twitter, Radsportbubble auf jeden Fall irgendwie ganz wilde Nische.
Voll.
Aber immer gut für alle möglichen Rennupdates. Ich habe da dann auch immer bei meinem Bruder die U23-Rennen, die ja dann auch nicht übertragen wurden, quasi über Twitter live verfolgt.
Stimmt.
Und auch die Frauen
auch schon ordentlich live getickert, wenn dein Bruder Rennen gefahren ist.
Da habe ich auch eine super Geschichte zu erzählen. Weil ich habe dann meiner Mama quasi meinen Twitter-Account damals dann zur Verfügung gestellt, habe gesagt, ja, hier kannst du dir dann immer die Sachen so mitverfolgen und wenn du Sachen vom Team siehst oder so, kannst du die immer mal liken oder reposten und sowas, freuen die sich auch, weil ich war halt, außer halt, um solche Sachen zu verfolgen, benutze ich Twitter eigentlich nicht. Und dann hat die irgendwann mal, während ich Rennen gefahren bin, halt bei Twitter geguckt und irgendwelche Sachen geliked und dann hat halt irgendjemand kommentiert, so wie das denn sein kann, dass ich jetzt während des Rennens hier auf Twitter unterwegs bin oder online bin. Und meine Mama so, oh Gott, ist ganz schlimm, jetzt was sollen die Leute denken und so. Da habe ich gesagt, Mama, das ist nicht so schlimm, das passt schon. Aber hat sie sich gleich Gedanken gemacht.
Da gab es von manchen amerikanischen Fahrern und Fahrerinnen größere Fauxpas bei Twitter. Also da
das richtig,
ist, glaube ich,
ja,
noch auf der sicheren Seite. Ja, dann haben wir, glaube ich, erstmal so die größten Grundlagen rausgehauen. Jetzt haben wir auch schon wieder eine Stunde voll, meine Güte. Jetzt ist die Frage, sollen wir unsere, ich glaube, die Top-Fahrerinnen und Powerprofile und mit wem ist wo zu rechnen, das passt fast nochmal in eine ganz eigene Folge. Oder was meinst du?
Ja, das denke ich, da hat man noch viel zu berichten, sowohl international als auch auf deutscher Ebene. Und finde ich, das kann man nochmal in Ruhe machen, da auf alle Fahrerinnen einzugehen.
Ja, aber das will ich jetzt nicht so schnell abrappen. Das würde dem ja, Ganzen nicht gerecht werden. Aber, ja, sag du.
Wir können unser Jersey-Ranking, was ja auch,
das wollte ich auch
angefragt
sagen. Vielen
hat,
Dank.
Noch besprechen.
Ja,
weil da gibt es auf jeden Fall auch Teams, gewesen, die das besser können als andere.
Definitiv. Ich bin auch total gespannt, wie dein Ranking aussieht, weil ich war tatsächlich teilweise unentschlossen. Und dann kenne ich ja manche Jerseys noch gar nicht von live. Und das macht ja auch nochmal einen Unterschied oft, wenn man Jerseys dann im Winter gesehen hat und sie dann im Rennen zum ersten Mal live sieht und sich dann denkt, es funktioniert doch irgendwie. Deshalb bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast und wie dein Ranking. Wie sieht denn, ich würde sagen, wir fangen hinten an eigentlich. Wie sieht denn deine Nummer 5 aus? Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir mit der 5 anfangen, nur dass es nach außen hin verständlich ist.
Naja, also habe ich eine Top 5, aber ich habe auch noch welche, die mir besonders schlecht gefallen. Ah, weil die Top 5, die gefallen mir ja schon, grundsätzlich mal alle gut.
Ja.
Weil, um in die Top 5 zu kommen, musst du ja schon ein schönes Trikot gemacht haben.
Das ist auch gut. Lin arbeitet also gerne mit Hass. und
naja, mit
gut.
Hass ist ja schwierig. Es ist ja auch immer Geschmackssache. Und was soll ich sagen? Ich meine, mein Geschmack ist vielleicht auch nicht der von alle Leute Geschmack, wobei ein Trikot, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemands Geschmack trifft. Das ist jetzt auch kein World Tour Team, aber Fassa Bortolo ist für mich wirklich so ein Team. Wenn ich die im Rennen sehe, ihr müsst es alle mal googeln, da denke ich mir jedes Mal, also das tut mir wirklich auch ein bisschen leid, dass ihr so rumfahren müsst. Das ist ja, wirklich, da tut es mir beim Zugucken, tut es mir ein bisschen weh.
Ja, das hatten wir tatsächlich in der ersten Folge schon mal besprochen, Fassa Bortolo, weil die, oh Gott, welches Rennen war das denn? St. Manas Ciclista Valenciana, meine ich. Wo ich auch dachte, oh Gott, es wird ja immer schlimmer. Es wird ja einfach immer, immer schlimmer.
Ja, ist das schrecklich.
Ja, da gehe ich mit. Aber jetzt, bevor wir jetzt mit mehr Negativen weiter, lass uns einmal eine gute 5. Was ist deine gute 5?
Auf Platz 5 habe ich Lidl Trek.
Mhm.
Die gefallen mir gut. Das sehe ich ja auch oft in live bei meinem Bruder. Und das ist so ein Trikot, wo ich also immer das Gefühl hatte, das spaltet so ein bisschen die Geister. Ich habe auch viele gehört, denen das gar nicht gefallen hat. Aber mir gefällt es echt gut.
Ja, gehe ich mit. Also ich gehe mit, dass es auf jeden Fall eins der guten Jerseys ist, weil es einfach irgendwie so ein bisschen outstanding ist und trotzdem immer gut funktioniert, auch in Kombination mit den Fahrrädern. Es ist einfach so ein Gesamtlook. der auch nicht so einseitig ist. Aber ich habe es diesmal nicht in meine Top 5 aufgenommen, muss ich sagen, weil ich einfach andere besser fand. Aber es ist mir schwer gefallen. Also ich sehe es auch ganz, ganz, ganz nah an meiner Top 5, muss ich sagen.
Okay, wo ist denn dein fünfter Platz?
Ja, meine Top 5, also wir haben jetzt geöffnet für World Tour und, also World Tour Teams und Pro Teams. Und weil ich das schon damals, als es das erste Mal kam, irgendwie schick fand und das damals auch im Podcast gesagt habe, dachte ich, stay true, Kofidis. Ich finde irgendwie das Kofidis-Jersey, das holt mich ab. Hm. Ich weiß nicht warum, ja. Aber es holt mich ab. Du kannst gar nicht. Ne? Ja, ja, also, das ist irgendwie so die.
Das ist jetzt weit weg von meiner Top 5. Aber,
ja,
aber
irgendwie, ich finde, es funktioniert irgendwie halt auch trotzdem. Also meine ich zumindest. Aber gut.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich überhaupt gar kein Gelb-Fan bin.
Ich auch nicht.
Und
ich gleich
diese
mit,
gelben
aber
Arme stören mich total.
Ja, aber irgendwie.
Aber
also
ja,
ich
es ist
immer
nicht
ganz,
schlimm.
Genau, und ich finde immer ganz gut, wenn ein Jersey hell ist an den Armen, weil man dann nicht aussieht, wenn man nach vorne auf dem Fahrrad rotiert sitzt, dann tendiert man ja eh immer so ein bisschen dazu auszusehen wie so ein sehr muskulöser Mensch.
Das passiert
und ich
mir
finde,
nie.
Ja gut, du hast auch, du hast die
also Oberkörpermuskulatur wird mir selten zugesprochen.
Also wenn man als Teutenberg geboren ist, hat man einfach auch keine Schultern und jetzt nicht unbedingt die dicksten Oberarme, obwohl, ja.
Der Tim hat, glaube ich, einer der größten Oberarme im Team. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen, aber.
Das stimmt.
Ja, grundsätzlich
die wachsen
liegt es nicht
auf jeden
so
Fall,
ganz in der
liegt an den ganzen. Es liegt an den ganzen Mini-Eis, aber dann muss man auch dazu sagen, dass Tim sich sein Schlüsselbein schon bei der Geburt gebrochen hat. Also das
ich
ist auch so ein,
tatsächlich.
Wir du
beide.
Auch? Okay.
Ja, also wir sind schon als Radfahrer zur Welt gekommen.
Geborene Radfahrer, Familie Teutenberg. Genau, deshalb spielt es für dich vielleicht keine Rolle. Für mich, ich bin ja als Schwimmerin groß geworden, schon immer ein bisschen Schwimmerkreuz. Und ich finde dann, wenn ich so ein Jersey anziehe, was irgendwie so diesen Schwerpunkt auch auf die Schultern legt, sieht immer ganz komisch aus. Und wenn man dann mit so einer hellen Farbe arbeitet und so am Rumpf mit einer dunklen Farbe, dann funktioniert es deutlich besser für mich. Deshalb, vielleicht bin ich deshalb ein Kofidis-Fan, obwohl ich kein Gelb-Fan bin. Deshalb ist für mich auch auf keinen Fall Wismar Liesebike auch nur annähernd irgendwo in der Top 5 anzutreffen. Wie
ja,
sieht
die habe ich
aus?
Auch. Also Wismar habe ich auch irgendwie so neutral. Das gefällt mir, also das Design an sich finde ich okay. Die Farbe stört mich halt, deswegen ist es nicht gut für mich. Nee. Also, weil, aber das ist jetzt auch einfach persönlicher Geschmack.
Ja, ich fand es auch noch, also was immer gut ist bei denen sind Socken-Schuh-Kombinationen. Funktioniert immer gut, das machen die, finde ich, Bombe. Aber der Rest, egal in welchem Design, ne. Hat bisher für mich noch nie funktioniert. Was ist deine 4?
Auf der 4 habe ich Movistar.
Mm,
finde ich ja. Einfach schlichtes, gutes Design in Weiß.
Movistar ist bei mir tatsächlich deutlich höher angesiedelt. Movistar habe ich jetzt dieses Jahr auf die 2 gepackt, weil ich es irgendwie so classy und gut finde. Einfach. Also es funktioniert mega gut für mich. Ich finde auch einfach dieses dunkle Blau, irgendwie, die sind auch immer so komplett zufriedenstellend durchdesignt. Die Schuhe kann man manchmal diskutieren, aber das reine Jersey, finde ich, holt mich ab. Deshalb bei mir schon die 2.
Was hast du denn auf der 4?
Ich kann da gar nicht sagen, dass ich da irgendwie disagree, sondern ich würde es sogar eher höher einstufen. Und jetzt kommt bei mir der Twist nämlich, weil meine 4 ist FDJ, die ich grundsätzlich gerne viel höher einstufen würde. Aber die sind mir dieses Jahr zu dunkel. Also ich finde die National Jerseys und hier Europameisterin Jersey von Demi funktioniert mega gut, weil ich finde dieses Gesamtdesign mit den Sponsoren und einfach die Hosen super schick. Aber ich finde es viel zu dunkel dieses Mal. Vorher war immer mehr Blau drin. das hat mich ein bisschen mehr abgeholt. Dieses Schwarz-Schwarz finde ich wirklich sehr düster. Aber ich finde es halt klasse, die haben so ein Training-Exchange-Jersey, damit man besser gesehen wird, in so einem Orange-Gelb-Ton. Und obwohl beides nicht meine Farben sind, sieht das wirklich gut aus. Also das finde ich richtig, richtig schön. Aber das Renn-Jersey diesmal zu dunkel für mich, aber ich wollte sie trotzdem in meiner Top 5 haben. Deshalb habe ich FDJ auf die 4 gepackt.
Ich habe die auch auf der 3. Also mir gefällt das Trikot schon noch sehr gut. Und auch das Dunkle finde ich einfach classy irgendwie. Es ist jetzt nicht so outstanding, deswegen ist es bei mir nicht höher, aber es ist trotzdem schön, schlicht. Man kann sich das immer angucken. Also man sieht sich daran auch irgendwie nicht satt, finde ich. Und von daher, es gefällt mir richtig gut.
Also deine 3 FDJ, meine 4 FDJ. Das heißt, da sind wir sehr nah beieinander.
Sind wir uns einig.
Da mache ich mit meiner 3 weiter, weil wir deine ja schon haben. Das wäre bei mir UAE. Das ist so ein bisschen ähnlich. Ich würde sagen, so ein bisschen das Movistar-Argument, dass es irgendwie klassisch und schön ist. Noch ein bisschen mehr Farbe drin. Für mich fast ein bisschen dann wieder too much. Oder zu viel gewollt, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem schön genug, um direkt hinter meiner 2 Movistar zu landen, weil ich es einfach trotzdem irgendwie einfach ein gut durchdachtes Jersey finde. Und auch einfach irgendwie das Colnago-Logo holt mich immer ab. Das ist natürlich dann irgendwie speziell, aber das finde ich immer schick. Mein allererstes Rennrad mit Stahlrahmen und Unterrohrschaltung. War ein Colnago. Deshalb
ein bisschen Nostalgie mit dabei.
Ja, genau. Das finde ich immer sehr schön.
Ja, da habe ich mich auch schwer getan. Die standen bei mir auch noch auf der Liste drauf von den Jerseys, die ich gut fand, als ich das eingeschränkt habe. Haben es aber dann ganz knapp nicht in die Top 5 geschafft. Ja, aber grundsätzlich
sind dann auf deiner 2
schönes Jerseys. SD-Works. Tatsächlich.
SD-Works.
Ja.
Ja, okay, krass, weil da geht es mir genauso wie dir mit UAE. Die wollte ich irgendwie da drin haben, aber dieses Jahr finde ich es nicht so schick wie die letzten Jahre.
Ja,
aber
ich
das ist, glaube ich, auch vielleicht der Live-Faktor.
Ja, vielleicht, ja. Das ist ja dann schon immer noch mal ein Unterschied, aber mir gefällt es wirklich echt gut dieses Jahr. So vom.
Ich finde es halt so ein bisschen Clowns-Kostüm-mäßig. Also es sind so. Ich weiß ja so, dieses. Kennst du noch dieses von der komplizierteste Rennname überhaupt von Adesh? Das Sieger-Jersey, das Etappensieger-Jersey?
Nee, ich bin die Adesh tatsächlich nie gefahren.
Ja, und das ist tatsächlich so ein. Einfach so ein, das sieht aus wie so ein Rautenmuster und einfach wirklich in allen Farben, denen man sich vorstellen kann. Ich packe das mal wenn der Podcast online geht, in meine Story. Das ist wirklich, das ist so ein wildes Jersey.
Vielleicht können wir das in den Story-Post noch reinmachen.
Ja, weil, also das erinnert mich wirklich so ein bisschen daran, so ein bisschen zu viel gewollt.
Ja, ich weiß auch nicht, warum mir das so gut gefällt, weil eigentlich bin ich jetzt auch gar nicht so die bunte Person, aber so auf dem Rad und so gefällt mir das echt, echt gut. Das hat mich irgendwie überzeugt. Ist mir im Kopf geblieben. Aber ja, bei deine 2 war Movistar, das hatten wir ja schon, ne?
Genau, meine 2 war Movistar. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum großen Finale. Trommelwirbel.
Ja. Was hast du auf der 1?
Bei mir steht auf der 1 eigentlich altbekanntes Team, auch mein ehemaliges Team. Und ich finde, sie haben es wieder wirklich gut gemacht mit dem Jersey dieses Jahr. Canyon SRAM. Also ich finde es
ja,
dieses Jahr
auch.
Super, super schick. Bei dir auch. Ah, guck mal. Ja, also man ist doch einig mit der 1.
Einig, ja.
Nee, ich finde es wirklich richtig, richtig gut gelungen. Vor allem die letzten Jahre musste ich mich immer so ein bisschen dran gewöhnen. Was früher bei den Raffa-Designs ja auch schon manchmal so war, dass man so einen Moment gebraucht hat und dann war man aber so richtig hyped. Und dieses Jahr habe ich aber gar nicht gebraucht, sondern fand es einfach direkt richtig gut.
Ja, mir gefällt es auch und mir hat es auch schon immer gefallen. Auch die letzten Jahre hatten die eigentlich immer ein gutes Trikot-Design. Es war schon immer ein Team, was dafür bekannt war, finde ich, so für ihre guten Designs und auch Designs, die man dann halt viel auf der Straße gesehen hat, weil die auch für Normalos, sage ich mal, ansprechend waren. Ja. Das waren halt so Trikots, die hat sich halt jeder gekauft, weil es einfach auch schön war. Und viele Profiteams, die Trikots sind ja dann so ein bisschen bam, die Sponsoren so in your face sozusagen. Und ja. Das war bei den Canyon Swam Trikots schon immer so, dass es einfach dezenter gehalten wurde und nicht so viel auf, wir versuchen jetzt den Sponsor möglichst groß und möglichst sichtbar auf das Trikot zu packen, sondern wir versuchen einfach ein schönes Trikot zu designen und den Sponsor da mit einzugliedern.
Ja, genau. Und es war dann auch waren auch die ersten, die dann einfach wirklich immer auf weiß, das sozusagen in dieses Muster mit rein und trotzdem einfach mit dem Teamnamen, der ja dann einfach immer auf dem Rücken meist stand. Es war einfach, es hat irgendwie immer richtig gut funktioniert und dieses Jahr für mich auch wieder das beste Jersey.
Ja, nee, die machen da designerisch haben auf jeden Fall immer einen guten Job. Shoutout.
Ja, und man muss ja dazu sagen, dass trotzdem dazwischen auch ein Herstellerwechsel war mit dem Schritt weg von Raffa. Und trotzdem sind die Designs, finde ich, immer anspruchsvoll geblieben und super schön. Auch beim ersten Jahr dann bei Canyon. Das habe ich mir auch direkt von Alice habe ich mir ein Jersey besorgt, dass ich das irgendwann mal habe. Zum Glück hier auch noch mit britischen Meisterstreifen. Aber es ist ganz klein und ich muss gucken, dass ich da noch langfristig reinpasse. Ist aber auf jeden Fall immer noch sehr, sehr schick. Ja, toppi, ey. Dann haben wir hier abgerappt. Was mich natürlich interessieren würde, packt uns gerne in die Kommentare oder in Nachrichten auch mal eure Top 5 oder Top 3. Weil ich wette, dass vielleicht auch einige überrascht sind, dass wir EF nicht mit drin haben. Sind ja auch eigentlich immer coole Jerseys. Und dieses Jahr der
Sprung von... Finde ich auch ein cooles Jersey. Da stört mich dieses Jahr dieser silberne Streifen, den sie da überall so drauf gemacht haben. Das sieht so ein bisschen aus...
100%.
Ich weiß nicht, meine Oma, die hat immer früher viel mit Gaffertape gearbeitet und das sieht so ein bisschen aus, als hätte da jemand mit dem silbernen Gaffertape die Nette nochmal zugeklebt.
Die Frage irgendwie, ist, wobei hat deine Oma viel mit Gaffertape gearbeitet?
Für alles.
Für alles?
Für alles.
Okay. Interessant.
Da wurde alles, da wurde auch das Vogelhaus mit Gaffertape gefixt. kam immer stetig zum Einsatz.
Na gut, dann frage ich dich jetzt mal nicht, wie dein gebrochenes Schlüsselbein versorgt ist. ich finde es auch total störend, dieses Silber und der Schritt von Raffa zu Assos. Ja, also ich finde, dass sie es gut gemacht haben. Ich finde auch, dass das Weltmeister-Jersey von Magdalene ultra schön ist. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass das von diesem Raffa-Classy-Look wegkommt, aber ich finde es richtig schön geworden. Das pinke IF, ich finde es halt zwischenzeitlich auch manchmal ein bisschen auserzählt. Und
ja,
dann
ich mag ja Pink schon
ja
grundsätzlich sehr gerne, deswegen, also die Farbe an sich gefällt
auch
mir schon sehr gut.
Voll, in meiner Wohnung gefühlt, ich kann nämlich nicht wirklich gut Pink tragen, aber deshalb, also so Dekoartikel, alles rosa oder Pink, bin ich sofort dabei. Aber ich finde halt, Raffa hat dann trotzdem so von Jahr zu Jahr immer versucht, noch ein bisschen mehr um dieses Pink rumzubauen. Und auch anfänglich, so das erste Design, mega schön. Und jetzt wurde es halt irgendwie so ein bisschen basic. Also dieses Silber ist mit drin, was uns aber offensichtlich nicht gefällt. Und ansonsten ist es halt ein pinkes Jersey. Und IF als Logo macht natürlich auch, das ist auch ein bisschen wie mein Colnago-Fable, IF als Logo sieht natürlich immer gut aus, aber reicht mir dieses Jahr nicht ganz, um in der Top 5 zu landen, muss ich sagen.
Nee, da gibt es auf jeden Fall auch noch einige andere Trikots, die da bei mir noch vorher in der Rangliste kamen. Also das hat nicht mal nur nicht knapp für die Top 5 gereicht, sondern die waren dann doch schon eher irgendwie weiter unten, weil es hat mich nicht so abgeholt einfach.
Abgeschlagen im Gruppetto.
Genau.
Ja, sehr gut. Lynn, ich muss jetzt leider zeitnah Pizza essen gehen oder andere Kohlenhydrate in mich reinschaufeln. Nicht, weil ich unendlich viel gefahren bin, aber weil ich gar nicht mal so viel nach dem Ride gegessen habe. Aber natürlich während dem Ride habe ich mich sehr gut versorgt, wie sich das gehört. Aber trotzdem muss ich jetzt ein bisschen nachlegen, damit ich morgen auch eine große Runde drehen kann. Bei 19 Grad in der Sonne, um nochmal Salz in die Wunde zu streuen.
Da war die Internetverbindung weg. Das Internet wollte auch nicht mehr, dass wir weitermachen.
Ja,
ich habe nur noch gehört, dass du Kohlenhydrate brauchst.
Ich brauche Kohlenhydrate und das Internet braucht offensichtlich auch eine Pause. Deshalb, bevor uns das Internet verlässt, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Freuen uns auf die nächste Folge, wo wir dann so rennen wie Nockere, wo du mit Linda fährst, richtig?
Richtig.
Und die zweite Ausgabe von Mailand Sanremo besprechen können.
Auch richtig. Genau. Dann, wie gesagt, schreibt nochmal eure Top 5 bei den Jerseys rein. Es würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was der Rest der Welt so von außen von den Trikots denkt und wie er die einschätzt. Und dann wünsche ich dir natürlich noch ganz schönes Trainingslager oder Urlaub auf Mallorca. Ist ja kein Trainingslager mehr.
Urlaub.
Dass du trotzdem bei schönem Wetter ein paar gute Stunden auf dem Rad verbringen kannst. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns hier in Köln auch nochmal sehen und hier nochmal bei schönem Wetter eine Runde zusammenfahren können.
Das wäre der Plan. Dann, vielen Dank und bis ganz bald. Und bei der nächsten Folge begrüßen wir euch dann wieder mit einer Gästin am Start. Dieses Mal wollten wir euch einfach das 101 des Frauenradsports zu zweit nahebringen. Und ich glaube, dem Groove hat es auch nichts abgetan. Und freue mich auf die nächste Folge.
Bis dahin. Tschüss. Ja, noch als kleines Add-on, weil wir das in der Folge leider vergessen haben. Die Cyclist Alliance, die Fahrervertretung sozusagen von uns, ist eine Gemeinschaft, die sich 2017 gegründet hat, um halt die Fahrerinnen zu unterstützen, die sozusagen als Kommunikation auch so ein bisschen zwischen den Teams, der UCI und den Fahrerinnen bestehen, die sich um so Sachen wie Sicherheit im Rennen kümmern, um die Sache mit den Mindestgehältern voranzubringen, Verträge, die man mit denen besprechen kann, die haben dann auch Juristen und so, die haben ein Mentorprogramm für junge Fahrerinnen, also einfach eine Vertretung, die versucht, die Fahrerinnen bestmöglich zu unterstützen. Die haben im Moment ein bisschen Struggle und haben ein Fundraising gestartet und den Link werden wir auch in die Folgenbeschreibung machen und auch nochmal bei Instagram posten. Ihr könnt euch da auch nochmal ein bisschen genauer reinlesen. Da können wir in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Aber das ist einfach eine wichtige Institution im Frauenradsport, die uns Fahrerinnen extrem hilft. Das heißt, wer da ein bisschen was übrig hat und das unterstützen möchte, kann ja mal auf den Link gehen und vielleicht was spenden. Das würde auf jeden Fall vielen Leuten weiterhelfen. Tschüss.